SWR 2 aktuell. Schönen guten Abend. Ich bin Florian Zelt und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Feierliche Gedenkstunde. Der Bundestag hat an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Wir sprechen im SWR 2 Tagesgespräch mit Volker Beck darüber, dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Verkleinerung des Parlaments. Der Bundestag hat darüber beraten und unsere Hauptstadtkorrespondenten ordnen die Vorschläge der Ampelkoalition in einem Pro und Contra ein. Und Bürokratieabbau in Baden-Württemberg. Das Problem war heute Thema im Staatsministerium. Unsere Themen jetzt in SWR 2 aktuell. Der Anblick, der sich der Roten Armee heute vor 78 Jahren im Konzentrationslager Auschwitz bot, ist mit Worten kaum zu beschreiben und die Bilder davon kaum zu ertragen. Es ist das Schrecklichste, was ich je sah, beschrieb einer der sowjetischen Befreier den Anblick. Tausende Menschen fanden sie vor, die wie Skelette aussahen, viele von ihnen in einem lebensbedrohlichen Zustand. Allein in Auschwitz starben mindestens 1,1 Millionen Menschen in den Gaskammern an Unterernährung, an Kälte, Krankheiten, Folter oder grausamen Menschenversuchen. Die meisten der Opfer Jüdinnen und Juden. Auschwitz ist als größtes deutsches Konzentrations- und Vernichtungslager zum Symbol des Holocaust geworden und der Tag der Befreiung des KZ am 27. Januar 1945 ist Holocaust-Gedenktag geworden. Heute hat der Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht und zum ersten Mal standen Menschen im Mittelpunkt, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden. Uwe Jahn berichtet aus Berlin.
Gedämpfte Stimmung, gedeckte Farben, Blumengebinde. Bärbel Baas, Bundestagspräsidentin und damit Hausherrin, erinnert an alle, die durch den Nationalsozialismus verfolgt worden sind. Sie beginnt mit einem Zitat.
Menschlichkeit ist unteilbar. Die Forderung nie wieder gilt auch für die Homosexuellen. Nehmen wir sie beim Wort und ernst.
Doch das kommt spät. Man hat keine Zeitzeugen mehr gefunden. Deshalb trägt die Schauspielerin Maren Kreumann als ein Beispiel vor, was über das Leben von Mary Pönja bekannt ist und welche Fragen bleiben.
Was würdest du uns heute sagen, Mary? Angeklagt als asozial, selektiert und ermordet als Lesbierin. Was davon stimmte? Was war dir wichtig? Gab es Liebe und Glück in deinem Leben? Wie gern hätten wir dir zugehört.
Auch der Schauspieler Jannik Schümann trägt die Lebensgeschichte eines Verfolgten vor, der vor und nach 1945 aufgrund des Paragraphen 175 verurteilt wurde, und zwar vom selben Richter. Die Verfolgung, die Ausgrenzung, die gesellschaftliche Ächtung, sie dauern auch in beiden deutschen Staaten an. Klaus Schürdewan sagt, die Würde sexueller Minderheiten blieb antastbar. Er berichtet davon, wie er in den 60er Jahren einer Haftstrafe nur entgeht, weil er eine Therapie beginnt, die ihn von seiner Homosexualität heilen soll.
Wir waren mit unserer Lebensweise noch nicht willkommen. Zu sehr wirkte das Gift der nationalsozialistischen Menschen- und Familienbildes in Geist und Köpfen nach.
Klaus Schürdewan hat sich selbst verleugnet, zeigt sich erst spät öffentlich als schwuler Mann. Da hat er zum ersten Mal das Gefühl, ich bin ich. Im Deutschen Bundestag bekommt er für diesen Satz Applaus. Applaus gibt es auch für die Jüdin Rosette Katz. Sie ist 1942 geboren, ihre Eltern haben sie einem nichtjüdischen Ehepaar anvertraut, wurden später umgebracht. Rosette Katz sagt:
Was ich als kleines Kind lernen musste, das mussten jedoch auch viele Angehörige sexueller und geschlechtlicher Minderheiten vor und leider auch nach 1945 lernen. Denn es macht Menschen krank, wenn sie sich verstecken und verleugnen müssen.
Rosette Katz dankt dem Bundestag, weil er früheres Unrecht anerkennt. Das macht vielen Menschen Mut, auch ihr. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas schließt ihre Rede mit einem Appell.
Kämpfen wir gegen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Engagieren wir uns für Toleranz und Vielfalt. Für eine Gesellschaft, in der die Würde aller Menschen tatsächlich unantastbar ist.
Der Bundestag hat an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert und zum ersten Mal den Fokus auf Menschen gelegt, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden, von der Gestapo verhört worden sind, gefoltert und ins Gefängnis kamen oder in ein Konzentrationslager. Und darüber spreche ich jetzt im SWR2-Tagesgespräch mit dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, dem grünen Politiker Volker Beck. Herr Beck, welche Bedeutung hat denn für Sie diese Würdigung heute speziell für die queeren Opfer?
Also für mich ist das ein sehr wichtiger Tag, es ist ein wichtiges Signal. Es hat ja sehr lange gebraucht, dass überhaupt die homosexuellen Opfer anerkannt wurden und das Unrecht an ihnen als Unrecht benannt wurde. 1999 wurden erst die Urteile gegen die homosexuellen Männer aufgehoben. Bei dem NS-Unrechtsaufhebungsgesetz, das noch unter Helmut Kohl und Klaus Kinkel verabschiedet wurde, hatte man das damals ausdrücklich abgelehnt. Und die homosexuellen Opfer kennzeichnet eben auch die Kontinuität der Verfolgung unter dem nationalsozialistischen Paragraphen 175 oder in der nationalsozialistischen Version von 1935, die in der Bundesrepublik Deutschland bis 1969 in Kraft war. Und es gab in der Adenauerzeit genauso viele Urteile gegen Homosexuelle wie im Nationalsozialismus. Und deshalb ist es wichtig, dass das heute vom Bundestag so aufgegriffen worden. Es gab schon vor Jahren eine große Rede von Bundespräsident Walter Steinmeier, der sich für den deutschen Staat entschuldigt hat bei den Homosexuellen. Und heute, das war ein weiterer Meilenstein der Erinnerungspolitik gegenüber dieser Gruppe.
Sie haben es gerade angesprochen, Herr Beck, die Verfolgung Homosexueller, vor allem von schwulen Männern, hat ja nach 1945 angehalten. Sie wurden weiter verfolgt und verurteilt nach Paragraph 175 und galten bis 2017 als vorbestraft. Erst dann hat der Bundestag auch diese Urteile aufgehoben und die Opfer juristisch rehabilitiert. Wundert es Sie vor diesem Hintergrund, dass erst heute, am 27. Januar 2023, der Fokus auf die Erinnerungen auf queere Opfer gelegt wird?
Es wundert mich nicht, weil es gab bei den Vorgängern von Bärbel Bass einen Widerstand dagegen. Einen Widerstand, den ich im Ansatz auch verstehen kann, weil es verlangt viel Fingerspitzengefühl, einer Gruppe wie der Homosexuellen zu gedenken am Holocaust-Gedenktag angesichts von 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden. Und es bleibt auch an so einem Tag wie heute eben festzuhalten, den Nationalsozialismus trieb der Antisemitismus an. Hauptpriorität des Dritten Reiches war die Ermordung der Jüdinnen und Juden. Und in diesem Rahmen, in diesem Wahnsinnsprojekt, wurde auch versucht, die Homosexualität auszutilgen. Aber das hatte eine ganz andere Dimension. Und ich muss sagen, wirklich ist es heute sehr gut gelungen, diesem Thema gerecht zu werden und diese Spannung auszuhalten zwischen der Shoah und diesem Kern des Unrechts und diesen massenhaften Mord an Jüdinnen und Juden und andererseits eben auch daran zu erinnern, dass 50.000 homosexuelle Männer verurteilt waren, davon über 10.000 in den Konzentrationslagern waren und fast vollständig umgekommen sind. Und das wurde heute sehr gut gerahmt. Auch das Schicksal von lesbischen Frauen, die nicht unter dem Paragraphen verfolgt wurden, aber eben wegen normabweichendem Verhalten als asoziale oder unter anderen Vorwänden auch Repressalien ausgesetzt waren.
Die Tochter der Holocaust-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch hat sich kürzlich in einem Interview gefragt, wie nachhaltig solche Gedenktage wie der heutige eigentlich sind. Was würden Sie sagen, können Gedenktage nachhaltig bewirken?
Gedenktage können nachhaltig wirken, wenn man es schafft, die Geschichte angemessen zu erzählen. Heute hatten wir eigentlich schon fast einen Wendepunkt in dem Gedenken, weil neben der jüdischen Rednerin, die eben an ihre Perspektive als Kind, das den Holocaust überlebte, berichtet hat und gezeigt hat, was Doppelleben im Leben bedeuten kann und damit sozusagen ihre Solidarität gegenüber den homosexuellen Opfern erklärte, gab es zwei Reden, die die Lebensgeschichte vorgelesen haben von Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Und das ist natürlich eine Aufgabe der Zukunft, in einer empathie erzeugenden Art und Weise zu erzählen, ohne dass man auf Zeitzeugen in Zukunft bei solchen Feiern noch zurückgreifen kann. Und ich glaube, Gedenktage können etwas ausrichten, aber sie können natürlich nicht die Erziehung und die Bildungsarbeit in Schule und Jugendarbeit ersetzen. Das muss natürlich zusätzlich stattfinden. Also wir dürfen uns da nicht zu selbstgewiss sein an solchen Feiertagen.
Was muss demnach getan werden, um die Gedenkkultur in Deutschland zu verbessern? Und damit meine ich nicht nur den abstrakten Begriff Gedenkkultur, sondern das ernsthafte Verstehen, was damals passiert ist und die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen.
Also die Geschichte des Nationalsozialismus und auch die Geschichte des Antisemitismus müssen fest in den Curricula der Schulen verankert sein. Und das darf nicht einfach nur in wenigen Stunden abgehakt werden. Das muss verstanden werden. Und zum anderen muss auch diese Auseinandersetzung eingebettet werden in der Frage, was heißt das eigentlich für jetzt? Was lernen wir daraus? Also es darf nicht nur um abstraktes Vermitteln von historischen Fakten gehen. Die sind wichtig, um Geschichte zu verstehen. Aber es muss auch um aktives Erinnern mit Konsequenzen für das Heute gehen.
Volker Beck, Grünen-Politiker und Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft im SWR2-Tagesgespräch. Der Bundestag soll kleiner werden. Und wie das erreicht werden kann, darüber hat das Parlament heute in erster Lesung beraten. Aktuell verfügt der Bundestag über 736 Sitze und damit über so viele wie noch nie in seiner Geschichte. SPD, Grüne und FDP wollen erreichen, dass die Zahl der Abgeordneten im Bundestag auf die gesetzlich vorgesehene Regelgröße von 598 begrenzt wird. Dafür sollen die Überhang- und Ausgleichsmandate abgeschafft werden. Aber wie ist dieser Vorschlag einzuordnen? Unsere Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio haben unterschiedliche Positionen dazu und die haben wir in einem Pro und Contra zusammengefasst und beginnen mit Alfred Schmidt. Er ist für den Vorschlag der Ampelkoalition.
Der Reformvorschlag ist gut, weil er eine Verringerung der Sitze im Bundestag bringt und weil er sie fair verteilt auf alle Parteien. Die Zahl der Mandate wird gedeckelt und das regionale Übergewicht von CDU und CSU in Süddeutschland führt nicht länger dazu, dass die Zahl der Sitze ständig steigt. Das Gleiche gilt für SPD-Hochburgen. Ein Parlament ohne Limit ist irgendwann nicht mehr arbeitsfähig, nebenbei zu teuer und keine gute und effiziente Volksvertretung. Das ursprüngliche Wahlgesetz war vielleicht gut für die Nachkriegsgesellschaft, aber die Parteienlandschaft von heute braucht ein neues Wahlgesetz. Wir haben mehr kleine Parteien als früher und die wurden durch das alte Wahlrecht tendenziell benachteiligt. Ein Missstand, den das neue Wahlrecht beseitigen würde. Es geht nicht darum, den direkt gewählten Abgeordneten etwas wegzunehmen, sondern neu zu definieren, was es bedeutet, gewählt zu sein. Die Reform schafft hier den bestmöglichen Kompromiss. Das bisherige Durchwursteln mit Zusatzmandaten sollte enden. Mehr Klarheit und Fairness sind nötig. Das neue Wahlrecht macht das Wählen einfacher und verständlicher und es bevorzugt keine einzelnen Parteien. Es verbessert vielmehr das Ansehen und die Akzeptanz der Demokratie, auch weil man vorher weiß, wie groß der nächste Bundestag planmäßig wird. Er wird 598 Sitze haben, wie im Gesetz gefordert.
Unser Berlin-Korrespondent Hans-Joachim Viehweger sieht das anders.
So sehr ich verstehe, dass viele genervt sind von einem Bundestag, der immer größer geworden ist, die Größe allein darf nicht im Zentrum einer Reform stehen, denn beim Wahlrecht geht es um das vornehmste Recht des Bürgers in einer repräsentativen Demokratie. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben mit der Kombination aus Erst- und Zweitstimme einen sinnvollen Kompromiss zwischen den Anhängern von Mehrheits- bzw. Verhältniswahlrecht geschaffen. Mit dem Reformvorschlag der Ampel gerät dieses System aus der Balance. Mit ganz konkreten Auswirkungen. Die einseitige Orientierung an der Zweitstimme stärkt die Macht der Parteien, die über die Listen entscheiden. Der Ort hingegen, wo Bürger direkt über konkrete Kandidaten abstimmen können, wird geschwächt. Geschwächt werden just auch die Wahlkreise, wo es bislang besonders spannend ist, wo es nur knappe Ergebnisse gibt, weil sich mehrere Kandidaten Chancen auf den Einzug in den Bundestag ausrechnen. Für sie wird es nach dem Reformvorschlag der Ampel aber häufig nicht mehr reichen. Schließlich wird durch die einseitige Fokussierung auf das Verhältniswahlrecht die Tendenz zur Zersplitterung des Parteiensystems verstärkt, was wiederum die Regierungsfähigkeit belastet. Ich fürchte, dass durch diese Reform das Vertrauen in die repräsentative Demokratie auf Dauer mehr geschwächt wird als durch das ständige Beklagen der Größe des Bundestags.
Die Vorschläge der Ampelkoalition für eine Wahlrechtsreform. Ein Pro und Contra war das von unseren Hauptstadtkorrespondenten. Es ist 18.20 Uhr. Sie hören SWR 2 aktuell. Ein anderes Thema. Der Lehrerkräftemangel ist ein Dauerthema in der Bildungspolitik. Dass es aber so düster aussieht, überrascht dann doch. Noch ganze 2 Jahrzehnte Durststrecke erwarten Experten und sprechen von einer historischen Herausforderung für die Gesellschaft. Die Expertenkommission der Kultusministerkonferenz hat jetzt Vorschläge gemacht, wie sich die Lage entspannen lassen soll. Und darüber spreche ich mit Christiane Herz. Sie ist Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der Gewerkschaft Wissen und Erziehung Rheinland-Pfalz. Die Kommission empfiehlt, Lehrkräfte aus dem Ruhestand zurückzuholen, eine Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus. Frau Herz, für wie praktikabel halten Sie diese Vorschläge?
Also ich halte die nicht für praktikabel, weil die Kolleginnen und Kollegen ja wirklich auch jetzt teilweise am Ende ihrer Kräfte sind und in den Ruhestand gehen und nicht einfach noch länger arbeiten können.
Und auch die Erhöhung der Unterrichtsstunden pro Woche soll geprüft werden. Welche Konsequenzen hätte das denn für die Lehrerinnen und Lehrer, die ja mehr als andere Berufsgruppen unter psychischen Erkrankungen und Erschöpfung leiden?
Ja, das halten wir überhaupt nicht für praktikabel, denn wie Sie ja selbst auch schon sagen, wir haben eine hohe Erkrankungsrate auch bei unseren Lehrkräften, dadurch, dass die Belastungen so hoch sind und man kann sie jetzt nicht noch mehr arbeiten lassen. Man müsste eben an anderer Stelle schauen, wo kann man sie entlasten, damit sie ihre Arbeit und ihren Dienst verrichten können und dabei gesund bleiben.
Schauen wir mal auf die Konsequenzen für die Schülerinnen und Schüler, denn auf dem Tisch liegt auch die Idee, Klassen zu vergrößern. Welche Folgen hätte das auf die Qualität des Unterrichts und damit ja auch auf die Zukunft der Schülerinnen und Schüler?
Ja, das macht keinen Sinn, denn wir haben ja Lerngruppen vor uns, wo Schülerinnen und Schüler sind, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben und auch unterschiedlich betreut und gefördert werden müssen. Und je mehr Schülerinnen und Schüler ich in einer Lerngruppe habe, desto weniger Zeit habe ich auch individuell zu schauen, wer braucht was und um wen muss ich mich wie intensiv kümmern. Und darunter leidet dann natürlich am Ende auch die Unterrichtsqualität und das, was jeder Einzelne dann mitnehmen kann für sich.
Um es kurz zusammenzufassen, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Meidinger hat gesagt, viele der Vorschläge seien praxisfremd und kontraproduktiv. Das deckt sich mit Ihrer Einschätzung?
Das deckt sich mit der Einschätzung der GEW, ja. Wir haben ja auch ein Papier erarbeitet, konstruktive Vorschläge, 15-Punkte-Programm gegen den Lehrermangel, wo wir Vorschläge machen als GEW, die Bundes-GEW, wie man mit der Situation umgehen kann.
Welche Vorschläge sind das? Was würden Sie gegen den Lehrermangel tun?
Ja, zum Beispiel müssten wir schauen, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für die Lehrkräfte an den Schulen, also sogenannte multiprofessionelle Teams bilden mit mehr SozialpädagogInnen und ErzieherInnen, PsychologInnen und so weiter, die die Arbeit an den Schulen unterstützen können, aber auch Möglichkeiten, Verwaltungstätigkeiten vor allen Dingen auch von Schulleitungen zu übernehmen. Also solche Dinge könnten wir auf jeden Fall uns vorstellen und vieles mehr. Auch, dass zum Beispiel ausländische Abschlüsse von Lehrkräften einfacher anerkannt werden und so weiter.
Sie haben gerade gesagt, mehr Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen beispielsweise. Würde dieser Vorschlag dann darauf abzielen, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer wieder auf ihre originäre Aufgabe konzentrieren könnten, nämlich das Unterrichten und das Vermitteln von Wissen?
Genau so ist es ja, damit wir wirklich auch dann Probleme, die sich außerhalb des Unterrichts oder Themen, die sich außerhalb des Unterrichts für Schülerinnen und Schüler ergeben, wirklich dann auch von Sozialpädagoginnen zum Beispiel dann bearbeiten lassen können, damit die Lehrkräfte mehr wieder in den Unterricht können.
Dass es mehr Sozialpädagogen braucht, dass es mehr Unterstützung braucht, dass Klassen teilweise zu groß sind, dass gerade in den Ballungsräumen in Rheinland-Pfalz, zum Beispiel in Ludwigshafen am Rhein, dass da viel mehr Unterstützung gebraucht wird. Das ist ja seit Jahrzehnten bekannt. Warum meinen Sie, ist da bisher nichts passiert?
Das ist eine gute Frage. Das hängt natürlich alles auch mit Geld zusammen. Und das ist auch eine Frage, glaube ich, die sich die Gesellschaft insgesamt stellen muss. Wie viel ist uns das wert? Und wie viel Geld und Ressourcen geben wir in das Bildungssystem hinein? Und was, glaube ich, schon auch ein Problem ist, dass die Zahlen bislang auch immer doch nach wie vor, auch was Unterrichtsausfälle oder so anbelangt, ein Stück weit in der Öffentlichkeit schön geredet werden. und dass es keine wirklich öffentlichen Daten darüber gibt, wie viel Unterricht wirklich nicht stattfindet.
Christiane Herz, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der Gewerkschaft Wissen und Erziehung Rheinland-Pfalz. Und was sagen Lehramtsstudentinnen und Studenten in Baden-Württemberg? Welche Lösungsansätze haben Sie? Wir haben nachgefragt an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg.
Man müsste anders ansetzen, also nicht nur am Lehrerberuf an sich, sondern einfach schon am Studium. Wir studieren sehr lange. Ich studiere Sonderpädagogik, Lehramt. Ich studiere 6,5 Jahre mit REF. Es ist einfach lange.
Ein duales Studium wäre vielleicht ganz praktisch, dass man schon während dem Studium mehr Praxisanteile hat und dann auch ein bisschen Geld verdient. Gerade das ISP, das ist ein Praktikum über das ganze Semester. Da haben viele einfach Probleme, dann noch einen Nebenjob zu machen.
Man übernimmt da Aufgaben, wo man den Lehrermangel quasi ausgleichen soll. Also zum Beispiel, man macht Vertretungsstunden alleine, was man, glaube ich, ganz rein rechtlich nicht machen dürfte. Es ist aber auch nicht wirklich eine Wertschätzung. Irgendwie da
ist ein sehr anstrengender Beruf und wir haben nicht nur Ferien. Und wenn man vielleicht da sich auch ein bisschen mehr um das Bild des Lehrers in der Gesellschaft oder der Lehrerin, der in der Gesellschaft kümmern könnte, würde es, glaube ich, auch viel mehr Leute anspornen, das zu machen.
Ich denke, dass es auf jeden Fall nicht sinnvoll ist, Quereinsteiger einzusetzen oder Personen, die keine pädagogische Ausbildung haben, weil man lässt ja die Leute auf die Kinder los.
Stimmen von Lehramtsstudentinnen und Studenten aus Baden-Württemberg zum Mangel an Lehrkräften in Deutschland, der uns laut der Prognose von Experten noch 2 Jahrzehnte beschäftigen wird. Sie hören SWR 2 aktuell am Freitagabend. Und wir bleiben noch einen Moment in Baden-Württemberg. In einem offenen Brief an Ministerpräsident Kretschmann hatten sich ja die Kommunen schon im Herbst über zu viele Vorschriften beklagt und einen Abbau von Bürokratie gefordert. Heute hat es ein Treffen dazu gegeben im Staatsministerium, allerdings ohne greifbares Ergebnis. Längst haben viele Betriebe genug von der ganzen Bürokratie. Für Metzgereien und Bäckereien beispielsweise bedeuten diese Vorschriften einen echten Mehraufwand. Astrid Maisoll berichtet aus unserer Redaktion Landespolitik in Stuttgart.
Für Kurt und Marion Göring ist Schluss mit ihrer Metzgerei in Rosenfeld im Zollernalbkreis. Nach 93 Jahren Traditionsbetrieb. Neben den gestiegenen Energiekosten war vor allem die Bürokratie ein Grund dafür. Die Sonntage verbrachte das Paar oft damit, Statistiken auszufüllen über den Anteil von Leber in der Leberwurst oder die Temperatur in der Kühltheke.
Wir können es halt nicht mehr verstehen und dann setzt einfach mal so ein Frustrationslevel ein und dann noch eine Vorschrift und noch eine Änderung und die Änderung zur Änderung.
Ich habe ja den Druck, dass ich auch am Sonntagnachmittag mal zu Hause sein möchte, aber schon eigentlich weiß, wenn ich das jetzt heute nicht mache, morgen komme ich garantiert nicht dazu.
Nicht nur die Betriebe kämpfen gegen Vorschriften. Auch die Kommunalvertreter haben sich längst beim Ministerpräsidenten beschwert. Die Zeit des Draufsattelns an Standards und Rechtsansprüchen sei vorbei. Darum nun also ein Treffen in der Villa Reitzenstein, das die Wogen glätten soll. Für die SPD im Landtag und den Fraktionsvorsitzenden Andreas Stoch ein gefundenes Fressen.
Nun, es fällt auf, dass der Ministerpräsident jetzt neuerdings durch die Gegend läuft und davon spricht, er wolle jetzt Bürokratie abbauen. In den letzten Jahren ist aber durch die grün-schwarze Landesregierung und ganz oft auch durch die Grünen mehr Bürokratie entstanden.
Aber ist das Land wirklich der Schuldige für die ganze Bürokratie? Der emeritierte Professor Werner Jann an der Uni Potsdam forscht seit Jahrzehnten zum Thema und hat da eine klare Meinung.
Generell ist dieses allgemeine Gejammer über Bürokratie aus meiner Sicht eine ziemlich heuchlerische Diskussion in Deutschland.
Ihm zufolge werden unter Bürokratie sehr viele verschiedene Dinge vermischt, nämlich immer dann, wenn jemand eine Aufgabe nicht machen wolle.
Also wenn man Geld vom Staat haben will, dann will der Staat meistens auch irgendwelche Informationen von einem haben. Ehrlich gesagt, ich finde das legitim.
Er und auch andere Verwaltungswissenschaftlerinnen sagen, Bund, Land und Kommunen sowie die EU sorgen zusammen für bürokratischen Aufwand. Und so ist es auch beim Leberanteil in der Leberwurst in der Metzgerei in Rosenfeld. Eine EU-Verordnung verlangt die Infos, das Land treibt sie ein und droht mit einem Bußgeld. Wie schafft man also einen Teil dieser Bürokratie wieder ab? Land und Kommunen haben dafür bei ihrem Treffen noch keine Lösung gefunden. Das Staatsministerium spricht von konstruktiven Gesprächen und hält sich ansonsten bedeckt. Die Hoffnung für Kommunen und Betriebe, wie die Metzgerei in Rosenfeld, dürfte sein, dass der Ministerpräsident den Bürokratieabbau zu einem Schwerpunkt seiner dritten Amtszeit machen will.
Ein Bericht von Astrid Maisoll.